Die nasskalten und oft nebligen Herbsttage setzten in diesem Jahr schon im Oktober, kurz nach Annas 10. Geburtstag ein. Und Anfang November brausten bereits die ersten Stürme über die Lüneburger Heide. Auch in unserem Garten heulte dann der Wind in den kahlen Baumkronen und zerrte an den letzten Blättern, die sich trotzig an die Zweige klammerten. In den Ecken der Terrassen wirbelten Tanzteufel aus braunen Blättern. Manchmal hoben sie vom Boden ab und sausten, wie zu Weihnachten Santa Claus mit seinem Rentiergespann, über den Dachfirst des Hauses. Regenschweres Laub lag in den windgeschützten Ecken der Straßen und Gärten, und die Menschen suchten nach häuslicher Geborgenheit. Die Tage waren deutlich kürzer geworden. Die Zeit der Lampen, Lichter und Laternen war gekommen. Geschichtenzeit. Meine Frau Dagmar und ich lebten in einem Dorf am westlichen Rand der Lüneburger Heide. Die Zeit verlief hier langsamer als an den vielen Orten unserer früheren beruflichen Tätigkeiten. Unsere Kinder lebten mit ihren Familien in der näheren Umgebung und hatten uns 5 Enkel beschert: Anna, Max und Felix und Jasper und sein Bruder Justus. Alle 5 waren ausgeprägte Persönlichkeiten, die ihre Eltern mit strikter Missachtung ihrer Ermahnungen und unübertrefflicher Unordnung in ihren Zimmern erfreuten. Darüber hinaus besaßen sie das bei Enkeln verbreitete Talent, Großeltern um den Finger wickeln zu können und sie listenreich als Verbündete einzusetzen. Wenn das Telefon am Freitagnachmittag klingelte, begrüßte mich Anna oder einer der Jungen meistens ausgesprochen freundlich. Vielleicht etwas zu freundlich. Während sie meiner Frage nach ihrem Wohlbefinden nur mäßiges Interesse entgegenbrachten, baten sie mit spürbarer Ungeduld darum, mit Oma sprechen zu dürfen. Es war immer das gleiche Spiel, an dessen Ende die kurzfristige Buchung einer Übernachtung oder eines Wochenendurlaubs bei Oma und Opa stand. Wollten allerdings alle 5 gemeinsam einen Tag bei uns verbringen, dann wurde meistens der kleine Justus vorgeschickt, um die Buchung vorzunehmen. Er war eben der Familientourist mit dem größten Verhandlungsgeschick. Die mit Abstand beliebteste Veranstaltung bei uns war die Schummerstunde am Sonntagnachmittag. Schon am Vormittag freuten wir uns darauf, mit unseren Enkeln am Kamin zu sitzen und in der heraufziehenden Abenddämmerung wahre und manchmal auch nicht ganz wahre Geschichten zu erzählen. Meistens begann ich mit der grundsätzlichen Frage: Ja, wisst ihr eigentlich, wer? Oder: Habt ihr denn schon gehört, dass? Danach musste ich sogleich eine Pause einlegen. Alle sprangen auf und versorgten sich mit Decken und Kissen. Dagmar setzte sich zu Anna auf das Sofa und ich machte es mir in meinem etwas abseits stehenden breiten Landhaussessel bequem und schaltete die Leselampe ein. Dann schaute ich in 6 erwartungsvolle Gesichter. Ja, wisst ihr eigentlich, warum eine winzig kleine Flöte in einem großen Orchester mitspielen darf? Nun, ich war dabei, als es passierte. Musik. das muss ein Junge können, hatte mein Großvater Robert immer wieder gesagt. Er hatte mit mir Drachen gebaut und in den Himmel steigen lassen. Wir hatten ein Telefon aus Konservendosen und Band gebaut. Wir hatten Wanderstöcke geschnitzt. Und er hatte mir gezeigt, wie man eine Lupe als Brennglas zum Anzünden eines Feuers benutzen kann. Nach abgerissenen Drachen haben wir manchmal bis in die Dunkelheit hineingesucht. Und dass man mit einem Brennglas auch ein richtiges Feuer machen kann, daran erinnere ich mich noch heute schmerzhaft genau. Doch nur wer den Zug eines nahe den Wolken stehenden, selbstgebauten sechseckigen Drachens je in seiner Hand gespürt hat, kann meinen Stolz auf meinen Großvater verstehen. Er hatte für mich das Tor zu einer Welt voller Geheimnisse und Abenteuer aufgestoßen. Zum 11. Geburtstag schenkte er mir ein Taschenmesser, wie es Erwachsene hatten. Es hatte ein Heft aus Nussbaumholz, aus dem man zwei scharfe Klingen ausklappen konnte, eine lange und eine kurze. Auf der Seite der kurzen Klinge hatte das Heft eine metallene Kappe mit einem Ring, an dem eine Kette befestigt war. Am anderen Ende der Kette befand sich ein kleiner Schnappverschluss, mit dem ich sie in eine Gürtelschlaufe meiner Hose einhängen konnte. Mann, war ich stolz, wenn meine Freunde die Kette entdeckten und neugierig fragten, was denn da dran hinge. Gleichzeitig kündigte mein Großvater an, dass wir bei nächster Gelegenheit zur Ferse wandern würden, um Flöten zu schnitzen. An einem strahlenden Sonntagmorgen brachen wir auf. Während wir zügig ausschritten, erzählte er: »Weißt du, Flöten funktionieren alle auf die gleiche Weise. Wenn man Luft in sie hineinbläst, fängt die Luft im Flötenrohr an, hin und her zu schwingen. Diese Schwingungen hören wir als Ton. Je nach Länge der schwingenden Luftsäule erklingt ein tiefer oder ein hoher Ton.« Das hatte ich schon bei unserer Kirchenorgel beobachtet. Hohe Töne kamen aus den kurzen, dünnen Pfeifen, tiefe Töne aus den dicken und langen. Und er erzählte, wofür man Flöten früher verwendet hat. Die kurioseste Geschichte war die von einer Pfeifsprache, die noch heute von Bergbewohnern auf einer der Kanarischen Inseln gepfiffen wird, um sich über unwegsame Strecken hinweg zu informieren. Dann hatten wir das Ufer der Ferse erreicht.
Wir suchen Weidenruten. Die haben besonders saftiges Holz.
Ich gehe da nach hinten.
Fingerdick und gerade müssen sie sein.
Hier sind welche.
Okay, bring zwei mit. Ich gehe schon da hinten zu dem umgefallenen Baum rüber. Als erstes schneiden wir die Rute am vorderen Ende schräg an. Na, wonach sieht das aus?
Wie der Schnabel einer Blockflöte.
Jetzt schneide ich auf der Oberseite, kurz hinter dem Schnabel, eine Kerbe durch die Rinde bis tief in das helle Kernholz hinein.
Da kommt die reingeblasene Luft wieder raus.
Ja, richtig. Mindestens ein Teil davon. So, das reicht. Jetzt zeig mir mal, wie lang das Flötenrohr werden soll.
Ungefähr bis da.
Okay. An der Stelle schneide ich jetzt die Rinde rundherum ein.
Dann tauchte mein Großvater die Weidenrute einige Sekunden ins Wasser, legte ihr unteres Ende auf seinen linken Oberschenkel und begann mit dem Heft des Messers leicht auf die Rinde zu klopfen. Dabei drehte er den Stock langsam, aber kontinuierlich mit der linken Hand. Nach kurzer Zeit hatte sich die Rinde vom Kernholz gelöst. Er zog sie nach vorne ab. Das von der Rinde befreite Kernholz leuchtete hellgelb.
So, das ist das Flötenrohr. Jetzt hebe ich auf der Oberseite des Schnabels einen dünnen Span ab. Und zwar bis zur Kerbe.
Das wird der Luftkanal.
Richtig. Da strömt die Luft vom Mund zur Kerbe durch. So, das reicht. Jetzt trennen wir das Schnabelstück vom Kernholz ab.
Und schieben es wieder vorne ins Flötenrohr hinein.
Siehst du? Passt genau.
Muss ja auch. Das Stück ist ja vorher auch drin gewesen.
Und jetzt muss die Flöte nur noch am hinteren Ende verschlossen werden. Wir stecken den Teil der Weidenrute, von dem wir vorhin die Rinde abgezogen haben, wieder hinten ins Flötenrohr hinein. Das war's schon. Blas mal vorsichtig hinein.
Ich höre nur Luft.
Zieh mal die Rute etwas aus der Flöte heraus. Vielleicht ist der Ton so hoch, dass wir ihn schon gar nicht mehr hören können. So. Und nochmal. Ja, wer sagt's denn? Die Tonhöhe ändert sich, je nachdem, wie weit wir die Rute in das Flötenrohr hineinschieben.
Wir schnitzten noch eine ganze Weile, bis auch eine von mir allein gebaute Flöte funktionierte. Ich probierte sie auf dem Heimweg immer wieder aus.
Heute ist Sonntag. Gib ihr doch einen Namen. Manchmal haben Gegenstände, die man am Sonntag aus Wurzeln oder Ästen schnitzt, kleine Geheimnisse. Wenn wir ihnen einen Namen geben und sie ständig bei uns tragen, geben sie sie manchmal preis.
Naja, mein Großvater versuchte, mein Interesse an der Natur mit allerlei Tricks wachzuhalten. Aber ich trug die Flöte immer bei mir. Und weil sie so klein war, taufte ich sie Piccolo. In der Vorweihnachtszeit besuchte ich mit meinen Eltern ein Konzert. Es war das erste Mal, dass ich ein großes Orchester mit Musikern und ihren Instrumenten auf der Bühne eines Konzerthauses aus der Nähe erleben konnte. Alles war riesig. Der Saal mit seinem nach hinten ansteigenden Fußboden. Die Bühne mit dem treppenförmigen Aufbau, auf dem die Musiker gerade ihre Plätze einnahmen. Und selbst der festlich strahlende Weihnachtsstern, der in der Mitte des Konzertsaales von der gewölbten Decke herabhing. Über dem Orchester schwebte das Rentiergespann des Weihnachtsmannes. Mit wehendem Bart und vom Fahrtwind gestreckter Zipfelmütze saß er in seinem roten Mantel auf dem Kutschbock und lachte ins Publikum. Wie sollen wir hier unsere Plätze finden, dachte ich. Doch es war einfacher, als ich angenommen hatte. Die Sitzgruppen hatten Namen und die Reihen und die einzelnen Sitzplätze hatten Nummern. Wir saßen in der Mitte der zweiten Reihe. Meine Mutter links und mein Vater rechts von mir. Nachdem die Musiker ihre Plätze eingenommen hatten, betrachtete ich die Instrumente, von denen ich manche noch nie gesehen hatte. Geigen und Kontrabässe, ja, die kannte ich. Auch die Trompeten und Posaunen. Aber ein Fagott, die Oboen, die Waldhörner, die Flöten oder die großen Kesselpauken und eine Harfe. Die hatte ich bis dahin noch nicht gesehen. Ich fragte und fragte, bis die Beleuchtung an den Seitenwänden des Saales langsam verlosch. Die Gespräche im Publikum wurden zum Geflüster und hörten schließlich ganz auf. Die Oboe spielte einen langgezogenen Ton und löste damit ein mächtiges Durcheinander aus. Mein Vater flüsterte mir zu: Das ist das A. Nach dem richten sich alle Instrumente. Die Saiteninstrumente begannen Tonintervalle zu streichen und kurze Tonfolgen zu spielen. Das Fagott meckerte vor sich hin, Querflöten trillerten, Trompeten und Waldhörner jubelten kurze Motive und die Tuba marschierte langsam und wichtigtuerisch zu ihren tiefsten Tönen hinab. Das Getöse wehte mir wie Wind ins Gesicht. Mich fröstelte. Aber ich konnte nicht sagen, ob es von meiner Aufregung herrührte oder ob es an der Temperatur im Saal lag. Ich streckte meine Beine aus, versenkte meine Hände in den Jackentaschen, presste die Ellbogen dicht an den Körper und lehnte mich in meinem Sitz zurück. In meiner linken Jackentasche fühlte ich die vertraute Anwesenheit von Piccolo. Nach und nach beendeten die Musiker die Überprüfung ihrer Instrumente. Ein letzter Nachzügler bei den Cellos, dann verlosch das Licht im Zuschauerteil des Konzertsaales vollständig. Die Bühnenscheinwerfer hüllten das Orchester in ein helles, flutendes Licht und leuchteten zugleich auf den Gesichtern der Zuhörer in den ersten Reihen des Konzertsaales. Plötzlich begannen die Zuschauer zu applaudieren. Durch eine Seitentür hatte der Dirigent die Bühne betreten. Er ging neben dem Orchester vorbei und trat nach vorne an den Rand der Bühne. Auch ich klatschte jetzt kräftig mit. Der Dirigent verbeugte sich dankend und wartete, bis Ruhe eingetreten war. Er begrüßte die Zuhörer, gab einige Erläuterungen zum ersten Musikstück und wünschte allen einen vergnüglichen Konzertabend. Dann wandte er sich dem Orchester zu. Er ergriff den auf dem Pult liegenden weißen Dirigentenstab, ließ seinen Blick von links nach rechts prüfend über das Orchester wandern und hob schwungvoll und energisch beide Arme. Wie ein langer, spitzer Zeigefinger zeigte der Dirigentenstab in seiner rechten Hand geradewegs zum Himmel. Da gellte ein langer, schriller Pfiff durch den Saal. Ich sah, wie eine kleine Flöte aus schwarzem Holz zweimal kichernd um das Orchester herumflog und mit einem lachenden Triller hoch oben auf dem rechten Beleuchtungspfeiler neben der Bühne landete. Sie holte tief Luft, raste ihren ganzen Tonumfang einmal hinunter und wieder hinauf. Als wollte sie sagen: Holla, da bin ich. Habt ihr mich jetzt alle gehört? Hier oben bin ich. Dann schaute sie neugierig auf das Orchester und in das Publikum hinunter. Die Instrumente des Orchesters verharrten wie erstarrt. Was war das? Wer hatte den Einsatz verpatzt? Der Dirigent blickte den ersten Flötisten lange mit ernster Miene an. Doch der winkte abwehrend und schüttelte mit dem Kopf. Der Dirigent räusperte sich, klopfte mit seinem Stab energisch auf das Notenpult und hob erneut den rechten Arm. Wieder zeigte der Dirigentenstab geradewegs zum Himmel. Und gerade als er den Arm wieder mit aller Kraft nach unten schnellen lassen wollte, passierte es ein zweites Mal. Wieder sauste die kleine Flöte lachend und spottend über das Orchester hinweg. Und diesmal weiter den ganzen Saal hinauf und hinunter. Sie kurfte von rechts nach links und von links nach rechts, flog hoch oben unter der Decke, dann dicht über die Köpfe des Publikums hinweg. Dabei trillerte und jubilierte sie im Takt ihrer Flugbewegungen, wie eine Lerche, die an einem sonnigen Sonntagmorgen über dem Feld aufsteigt. Es sah schon lustig aus, wie sich die Köpfe der Zuschauer hin und her drehten, wie sie »Oh« und »Ah« riefen und mit ihren Armen in der Luft herumruderten. Gebannt hatten auch die Instrumente des Orchesters den Flug der kleinen Flöte verfolgt, die sich nach ihrem Ausflug durch den Saal wieder auf den rechten Beleuchtungspfeiler neben der Bühne gesetzt hatte. Das hatten sie noch nicht erlebt. Das war dreist, unfrech, unerhört sowas, wirklich, unerhört. Der Dirigent stampfte mit dem Fuß auf und fuchtelte mit den Armen. Wütend rannte er um sein Pult herum, baute sich unmittelbar vor den Geigen auf und kontrollierte mit zusammengekniffenen Augen die dahinter sitzenden Flöten. Und dann die anderen Instrumente, Reihe für Reihe. Alle saßen reglos auf ihren Plätzen. Voller Zorn drehte er sich zu seinem Pult zurück und schlug mit dem weißen Dirigentenstab darauf ein, bis er zerbrach. Wild fuchtelte er mit dem halben Stock in der Luft herum. Da er keinen Schuldigen ausfindig machen konnte, fuhr er sich mit beiden Händen durch seine lockige Haarfülle, schimpfte lauthals vor sich hin, eilte dann aber hinter sein Pult zurück. Ratlosigkeit überfiel ihn. Sollte er es noch einmal versuchen? Als die ersten Zuhörer anfingen zu glucksen und zu lachen, schlug er die Hände vors Gesicht. Am liebsten hätte er es darin für immer verborgen. Ratlos wiegte er seinen Kopf hin und her. Wenn die Flöte noch einmal alles zunichte machte? Mit gesenktem Kopf stand er traurig neben seinem Pult. Aber hatte er denn eine Wahl? Schließlich hatten die Zuschauer Eintritt bezahlt. Also richtete er sich hoch auf, holte einmal tief Luft und ballte die Fäuste. Mit blitzenden Augen musterte er das Orchester. Da schwang sich die kleine Flöte erneut vom Beleuchtungspfeiler, stürzte mit einem gellenden Pfiff auf den Dirigenten zu und blieb wie ein schwirrender Kolibri einen Meter vor seinem Gesicht stehen. Sie pfiff und trillerte und lockte und spottete. Die Orchesterinstrumente hielten den Atem an. Die Zuschauer tuschelten. Ob die Vorstellung der Flöte wohl zum Programm gehörte? Mich durchfuhr es wie ein Blitz. Das war Piccolo! Mein Herz schlug wild. Hastig griff ich in meine linke Jackentasche. Sie war weg. Ich sprang auf und durchsuchte alle meine restlichen Taschen. Ich kniete mich hin und tastete in der Dunkelheit über den Fußboden. Nichts. Voller Bestürzung sah ich meine Eltern an. »Was ist los?« fragte meine Mutter. Mein Vater mahnte, »Mach doch nicht so viel Unruhe.« Zögernd setzte ich mich wieder auf meinen Platz und starrte auf die kleine Flöte, wie sie um den Kopf des Dirigenten tanzte und ihn mit kurzen Tonfolgen herausfordernd stichelte. Diesmal nahmen die Pauken mit langem Grollen Anlauf. Dann schlugen sie mit ihren Schlägeln wütend auf die linke und die rechte Pauke ein, dass die Kessel nur so donnerten und dröhnten. Außer sich vor Zorn klatschten auch die Becken gegeneinander, dass es gefährlich zischte. Wer war dieser kleine freche Fratz, der sich erlaubte, ihren Dirigenten zu verspotten? Sie waren zwar auch Musikinstrumente, aber sie waren gebildet und gut erzogen. Sie wussten, dass ein Orchester ohne Dirigent nicht spielen konnte. Schließlich hatte ihr Dirigent das heutige Konzert mit ihnen einstudiert. Nein, so konnte der Winzling mit ihrem Dirigenten nicht umspringen. Die Fagotte begannen aufgeregt und wichtigtuerisch zu meckern. Sie hätten ja schon viel erlebt, aber derart Unerhörtes wäre ihnen noch nie begegnet. Geigen, Bratschen und Cellos machten ihre Aufregung in Sprechchören Luft. Die Trompeten kreischten rechthaberisch über die Köpfe der anderen hinweg. Und die Waldhörner gröhlten dazwischen, als hätten sie Spaß am Tumult. Die Flöten und Oboen heulten mit den Klarinetten lauthals um die Wette. Und selbst die Triangel zischte und schwang in ihrem Zorn heftig hin und her. Und die Posaunen verkündeten unheilvoll schon das Ende des Konzertes. Wie ein Sturmwind fegte der Unmut der Orchesterinstrumente von der Bühne in den Konzertsaal und brachte die langen Bahnen des Bühnenvorhangs zum Pendeln. Ich hatte riesige Angst und sprang von meinem Sitzplatz auf. Immer wieder schrie ich in den Lärm hinein: »Piccolo! Piccolo, hör auf! Das ist kein Spaß!« Ich zweifelte keinen Moment daran, dass Piccolo sich nur einen Spaß erlauben wollte. Sie hatte die anderen Instrumente gehört und sich zu ihnen gesellt. Sie war ein Kind der Natur und kannte nicht die Regeln für Orchesterinstrumente. Woher sollte sie? Für sie war ein Konzert ein riesiger Spaß. Sie wollte dabei sein. Mehr nicht. Die kleine Flöte schwirrte unsicher über dem Orchester umher. Mal pfiff sie gellend bei den Waldhörnern: »Warum schreit ihr denn so?« Mal fragte sie traurig bei den Geigen: »Warum sind denn alle gegen mich?« Doch niemand antwortete ihr. Selbst die Flöten, ihre nächsten Verwandten, wiesen sie ab. »Die gehört nicht zu unserer Familie, sie ist keine von uns.« Und die Klarinetten tönten verächtlich: »Wo kommt die überhaupt her?« Schließlich hatte der chaotische Lärm die kleine Flöte so verängstigt, dass sie sich nach einer hastigen Kurve im Vorhang verfing und langsam in einer der vielen Falten zum Boden herunterrutschte. Da blieb sie mutlos und verängstigt sitzen und rührte sich nicht mehr vom Fleck. Bisher hatten die Kontrabässe und die Tuba geschwiegen, doch nun ergriffen sie das Wort. Gemeinsam erhoben sie ihre tiefen Stimmen und forderten die anderen auf, zu schweigen. Doch niemand beachtete sie. Alle waren noch immer aus dem Häuschen und redeten wild durcheinander. Erst als die Tuba aufstand, ihren Trichter voll auf das Orchester richtete und mit aller Kraft, wie ein Schiffshorn auf einem Dampfer, erbost loströtete, hörte ein Instrument nach dem anderen mit seinem Geschimpfe auf. Am Ende schmunzelten einige über die wild gewordene Tuba, aber sie mussten sich auch eingestehen, dass sie sie noch nie so böse gesehen hatten. Die Kontrabässe erinnerten daran, dass alle Instrumentenfamilien nicht immer das gewesen wären, was sie heute seien. Deswegen stünden ihnen Bescheidenheit und Toleranz besser zu Gesicht als Hochmut und Überheblichkeit. Da wurden die Instrumente ernst und still. Denn die meisten von ihnen hatten Vorfahren, die aus sehr einfachen Verhältnissen kamen. Als erste stimmten die Geigen, die Bratschen und die Cellos ihren großen Verwandten zu. Schließlich gehörten sie und die Kontrabässe zu einer der ältesten Instrumentenfamilien. Manche glaubten sogar, sie wären adelig. Deshalb gingen sie oft mit gutem Beispiel voran. Dann riefen auch die Flöten und Oboen und danach die Klarinetten und Fagotte: »Wie konnten wir das nur vergessen?« Die Hörner, die Posaunen und die Trompeten riefen abwechselnd: »Das ist ja richtig, ja, das stimmt, ja, das stimmt, das ist ja richtig.« Alle jubelten vor Begeisterung und spielten und lachten und freuten sich miteinander. Sogar die Kesselpauken ließen ihre Schlägel fröhlich tanzen. Ja, sie waren eben doch eine große Familie. Und ihr Dirigent gehörte dazu. Die Kontrabässe freuten sich über das spontane Bekenntnis zur Zusammengehörigkeit. Sie mahnten, dass diese aber nicht an den Grenzen ihres Orchesters Halt machen dürfe. Alle Instrumente müssten sich mit Respekt begegnen, auch wenn sie unterschiedlicher Herkunft wären. Immer wieder hätte sich gezeigt, dass Fremdartigkeit oft auch Bereicherung gewesen sei. Und dann baten sie um Vorschläge, was das Orchester mit der kleinen Flöte wohl machen sollte. Ach ja, die kleine Flöte. »Wo ist die denn überhaupt?« riefen die Klarinetten. Viele merkten erst jetzt, dass die kleine Flöte weg war. Alle schwiegen. »Sie kann hier bei uns sitzen«, riefen die Geigen nach einer Weile. »Was soll sie bei euch wohl lernen?« prusteten die Waldhörner los. »Wollt ihr sie als Fiedelbogen benutzen?« Alle lachten. Und erneut schauten sie wieder vor sich auf den Boden und dachten nach. Da hob der Dirigent die Hand. Er hatte seine Stirn schon zum vierten Mal mit seinem weißen Seidentaschentuch abgetupft und sich mit dem halben Dirigentenstab verlegen am Hinterkopf gekratzt. »Vielleicht sollten wir sie bitten, uns etwas vorzuflöten. Dann können wir doch hören, was sie kann.« Überrascht schauten sich die Orchesterinstrumente an. »Was? Die sollen wir anhören? Diesen kleinen dreisten Fratz?«
»Die ist doch eher ein Naturkind als ein Wunderkind«,
spotteten die Querflöten.
»Und noch nicht mal aus Silber. Holz ist auch völlig out.«
»Die hat hier bestimmt keine Chance«,
tönten die Trompeten.
Und die Hörner wiederholten: »Keine Chance.«
»Na ja«, sagte der Dirigent.
»Wenn wir über ihr fachliches Können urteilen wollen, dann reichen Vorurteile nicht aus. Ihr habt doch auch alleine Prüfung gemacht, bevor ihr im Orchester spielen durftet. Erinnert euch, wie aufgeregt ihr wart.«
»Na gut«, stimmten die Instrumente zu. »Wo er recht hat, da hat er ja recht.«
»Bald kann hier wohl jeder mitspielen«,
murrten die Posaunen. Ein Kontrabass ganz auf der rechten Seite hatte die kleine Flöte entdeckt. Sie tat ihm leid, wie sie so traurig aus der Falte des Vorhangs herausschaute.
»Hey«, flüsterte er, »hast du gehört? So eine Chance bekommst du nie wieder. Stell dich auf das Dirigentenpult, da können dich alle gut hören.«
Die kleine Flöte schaute den Kontrabass resigniert an und pfiff einmal traurig vor sich hin.
»Hier will mich ja keiner.«
»Das weißt du erst, wenn du gezeigt hast, was du kannst. Und spiel was aus deiner Welt. Sie werden sich erinnern.«
Er streckte seinen großen Bogen aus, die kleine Flöte hielt sich daran fest und wusch, schleuderte er sie in Richtung Dirigentenpult.
»Holla, da ist ja unser Gast«,
rief der Dirigent, als die kleine Flöte plötzlich vor ihm auf dem Pult stand.
»Applaus für die junge Künstlerin!«
Das Publikum spendete reichlich Beifall, in den sich viele aufmunternde Zurufe mischten. Und auch ich rief: »Los, Piccolo, zeig, was du kannst!« Dann wurde es ganz still. Der große Gong eröffnete den Zauber des Morgens am See. Zögernd und tastend wie das Licht der Morgendämmerung begann die kleine Flöte, ihre ersten Töne in die Stille zu hauchen. Erinnerungen an die Träume der Nacht verblassten im Zwielicht des unaufhaltsam erwachenden Tages. Ein Luftzug kräuselte das Wasser, raschelte im Schilf und schlief dann wieder ein. Die sehnsüchtigen Rufe der kleinen Flöte verhallten in der Weite über dem See. Hingerissen vom ausdrucksvollen Spiel der kleinen Flöte konnten die Streicher nicht länger warten. Mit weiten Harmonien beschrieben sie den erwachenden Tageswind, der seinen feinen Gesang im Ufergras anstimmte und von Zeit zu Zeit an den Blüten der Kräuter und Blumen zauste. Dann begannen die Pauken mit ihren Schlägeln rhythmisch zu tupfen. Ihr steter Puls kündete vom festen, aber unaufhaltsamen Lauf des Geschehens der Natur. Die Bratschen erzählten von Landschaften mit ausgedehnten Wiesen und Feldern. Cellos zeichneten grasbewachsene Hügel und die Kontrabässe fügten dunkle Wälder hinzu. Als das Fagott und die Oboe von geheimnisvollen Zauberwesen berichteten, die hier in der Landschaft um den See ihr Zuhause hatten, ließen die Flöten sogleich bunte Trolle ihren Schabernack zwischen den Hügeln treiben. Posaunen wanderten mit schwatzenden Zwergen am Waldrand entlang. Und die Harfe begleitete die anmutigen Elfen beim Tanz. Die kleine Flöte wiegte sich mit den Blumen im Wind. Alle fühlten, dass diese Landschaft ihr Zuhause war und dass sie ihre Heimat über alles liebte. Als Hörner und Trompeten den baldigen Aufgang der Sonne ankündigten, begann die kleine Flöte auf dem Dirigentenpult zu tanzen. Erst zögernd, dann unbeschwert und bald mit fröhlicher Ausgelassenheit. Trolle, Zwerge oder Elfen sie wieder und wieder aufforderten, ihr Tanzpartner zu sein, wehte ihr ansteckendes Lachen über den See. Sie schritten nebeneinander her, sie klatschten in die Hände, sie liefen umeinander herum, sie stemmten die Hände in die Hüften und stampften mit den Füßen auf den Boden. Dann fassten sie sich an die Hände und tanzten im Kreis. Urplötzlich liefen sie nach allen Seiten auseinander, stürmten wieder zusammen und lachten und jagten sich, bis die Sonne ihre ersten gleißenden Strahlen hinter dem Horizont wie Finger in den Himmel streckte. Hielten sie inne und schauten zur aufgehenden Sonne. Leise summten die Kontrabässe den Naturton der Erde. Die anderen Instrumente schauten sich an. Erinnerungen an ihre Ahnen und Urahnen wurden wach, die in Tempeln, Zelten und Palästen oder einfach nur unter dem blauen Himmel gespielt hatten. Stolz und Freude erfüllte sie, zu den Zauberern zu gehören, denen es seit Jahrtausenden gelang, zu den Seelen der Zuhörer zu sprechen. Und sie begannen, einen Naturton nach dem anderen über den Grundton der Kontrabässe zu setzen. Lauter und immer lauter stürmte ihr Gesang von der Bühne in die Herzen des Publikums. Schlägel der Pauken wirbelten, gingen über in wuchtige Schläge, zu deren Takt die Posaunen, die Hörner und die Trompeten triumphierend den neuen Tag begrüßten. Und als die ersten Strahlen der Sonne über den Horizont blinzelten, setzte die kleine Flöte funkelnde Spitzenlichter in die grauen Tautropfen der Nacht. Der große Gong löste den Zauber des Morgens. Allen, den Instrumenten, dem Dirigenten und dem Publikum, hatte es die Sprache verschlagen. So lebendig, so gefühlvoll und so kraftvoll hatte das Orchester noch nie gespielt. Langsam befreite sich das Publikum von seiner Betroffenheit und begann zu applaudieren. Einige Zuhörer erhoben sich von ihren Plätzen und brachten Hochrufe aus. Kinder standen auf ihren Sitzen und winkten. Hier und da rollten auch einige Tränen über die Wangen der im Halbdunkel leuchtenden Gesichter. Auch mir liefen Tränen über das erhitzte Gesicht. Der Dirigent wandte sich dem Orchester zu und deutete auf die kleine Flöte auf seinem Pult. Dann drehte er sich zum Publikum und hob seine rechte Hand. Als Ruhe eingekehrt war, sagte er: »Unser kleiner Gast hat das Orchester und mich mit seinem wunderbaren Spiel überzeugt. Von jetzt an soll die kleine Flöte als festes Mitglied der Flötenfamilie im Orchester mitspielen.« Als die Zuschauer erneut applaudieren wollten, bedeutete er ihnen zu warten und rief in die Menge: »Und weil sie so winzig ist, werden wir sie Piccolo nennen.« Als die Zuschauer sich zu den Ausgängen des Konzertsaales begaben, war die kleine Flöte vom Pult des Dirigenten verschwunden. Ich steckte die Hände tief in meine Jackentaschen und fand Piccolo. In der rechten Jackentasche. Hatte ich denn nicht richtig gesucht? War sie doch nicht weg gewesen? Aber wie kam sie dann in die rechte Tasche?
Da hatte ich sie ja noch nie reingesteckt.
Das Feuer im Kamin glühte noch schwach. 6 Augenpaare schauten mich fragend an. Justus stellte die entscheidende Frage.
»Opa, war das in echt?«
Mit reinem Gewissen antwortete ich.
»Ja, so war das damals.«